Lauris Krankheit. Eine Erzählung von Johanna Spiri in 6 Kapiteln. Kapitel 1. Im Drosselhof. Das Herrschaftsgut Drosselhof auf der wiesenumkränzten Höhe über La Tour mit den alten Bäumen im Hof hatte seinen Namen nicht umsonst erhalten. Wenn der Frühling kam, erscholl dort oben von allen Ästen das Jauchzen und Frohlocken der fröhlichen Vögel, die sich scharenweise in den dichten Wipfeln der alten Platanen im Hof und auf den Buchen und Erlen im anstoßenden Wäldchen eingenistet hatten. »Hörst du sie wieder, die lieben Vöglein?« sagte die Hausfrau, die eben rüstig von ihrem Mann, dem Major, begleitet, über den Hof schritt. »Das sind die liebsten Geschöpfe!«
»Den Schnupferle ausgenommen, wie ich denke«, entgegnete der Major in komisch ernsthafter Weise.
»Oh, neck du mich nur immerzu mit dem Schnupferle«, gab seine Frau zurück. »Wenn der auch nicht singt wie die Drosseln, so ist er doch ein treues Tierlein und braucht seine Stimme in der Art, wie sie ihm gegeben ist, zum Schutze seiner Herrin.«
Das schneeweiße Hündchen mit den weichen Seidenhaaren und dem lustigen kugelrunden Kopf trippelte friedlich neben seiner Herrin her. Plötzlich erhob es einen furchtbaren Lärm, kläffte wütend nach der Seite hin und gebärdete sich, als wolle es den Mann in der gelben Jacke, der vom Seitenpfad auf die Straße heraustrat und die Hausfrau fast gestreift hätte, vor Zorn verschlingen.
»Sei nun wieder zufrieden, Schnupferle, siehst du, er tut mir ja nichts zuleide«, begütigte die Hausfrau. Aber der kleine aufgebrachte Hund bellte dem weiterschreitenden Manne noch immer nach.
»Angenehm sieht der Mensch nicht aus«, fuhr sie zu ihrem Mann gewandt fort. »Wer ist denn das? Du hast ihn ja gegrüßt.«
»Das ist der sogenannte Unge«, entgegnete der Major. Ob das sein wirklicher Name ist oder ob er aus Ungarn stammt, konnte ich nie ermitteln. Er ist hier herum in allen Dörfern anzutreffen. Was er eigentlich tut, weiß niemand. Ein bestimmtes Handwerk betreibt er nicht. Er ist nicht gerade gut beleumundet. Major von Lohrmann und seine Frau waren mit ihrem ständigen kleinen Begleiter bekannte Leute in der Gegend. Aus den Weinbergen am Wege grüßten die dort Beschäftigten überall sehr höflich herüber, und manchem von ihnen rief der Major im Vorbeigehen ein freundliches Wort zu. Den steilen Fußpfad, der geradewegs zum See hinunterführte, kam ein Junge heraufgeeilt. Schon von Weitem streckte er Frau von Lohrmann die Hand entgegen. Sie war wohl seine besondere Beschützerin. Auch Schnupferle war entschieden ein Freund des Ankömmlings. Er lief diesem entgegen, sprang wedelnd an ihm empor und bellte ihm laut seine Wiedersehensfreude zu.
»Wo kommst du denn her, Lauri?« fragte Frau von Lohrmann und reichte ihm die Hand. »Warum bist du nicht in der Schule zu dieser Zeit? Heute ist doch kein Ferientag.«
»Nein, aber... Und weil doch einer von Vivis hinunter musste, habe ich gesagt, ich wolle schon gehen«, berichtete Lauri etwas unzusammenhängend.
»Ja, das glaube ich, du wolltest«, sagte die Dame.
»Aber dass man sich so laufen lässt? Weiß vielleicht niemand daheim etwas davon, Lauri? Solltest du etwa einmal wieder einen Streifzug auf die Vogelnester unternommen haben, obgleich es dir streng verboten ist und du mir fest versprochen hast, es nie wieder zu tun? Hast du es doch wieder getan?«
»Nein, gewiss nicht«, versicherte Lauri und schaute mit seinen offenen blauen Augen so ehrlich zu der Dame auf, dass sie ihm glauben konnte.
»Ich bin nur hinausgefahren aufs Wasser. Es war so blau und schön.«
»Auf den See hinausgefahren bist du, Lauri? Aber wer gibt dir ein Boot? Wie kamst du dazu?« wollte Frau von Lohrmann wissen.
»Ich kenne einen, der rudert manchmal für einen, der ein Boot hat, und der hat mich das Rudern gelehrt, und wenn niemand dort ist, so nehme ich das Boot und fahre hinaus. Ich kann es ganz gut«, versicherte Lauri.
»Das darfst du nicht tun.
Wie darfst du dem Eigentümer ein Boot wegnehmen, wenn er nicht da ist?« äußerte Frau von Lohrmann lebhaft. »Und was sagt der Lehrer, wenn du ohne Grund aus der Schule wegbleibst? Wirst du dann nicht bestraft?«
»Nein, er ist das schon gewöhnt«, entgegnete Lauri überzeugt.
Frau von Lohrmann konnte ihr Lachen nicht recht unterdrücken. Es ging aber schnell vorüber und recht ernsthaft sagte sie, »Nein, Lauri, so kann es nicht gehen. Sag deiner Mutter, ich hätte mit ihr zu reden. Sie solle bald einmal herüberkommen.« Damit gab sie dem Jungen die Hand und ging ihrem Manne nach, der unterdessen langsam der Höhe von Shaili zuwanderte. Schnufferle musste noch von Lauri Abschied nehmen. Er sprang an dem Jungen empor und leckte dessen Hand. »Gib mir schön das Pfötchen, Schnufferle, wie einem guten Kameraden«, sagte Lauri, und als der kleine weiße Kamerad artig gehorchte, schüttelte Lauri das Pfötchen und bemerkte ernsthaft, »So nun lebe recht wohl, Schnufferle, und auf Wiedersehen!« Dann lief Lauri fort. Aber Schnufferle stand noch ein paar Mal still und schaute zurück. Nach seiner Herrin war Lauri ihm der Nächste. Das war deutlich zu sehen. Als Frau von Lohrmann ihren Gatten eingeholt hatte, äußerte sie lebhaft, »Ein netter Junge ist dieser Lauri. Ich mag ihn von all den Nachbarskindern, die auf den Hof kommen, am liebsten. Doch es ist keine Ordnung im Hause, so dass der Junge laufen kann, wohin und wann er will. Er sieht auch sehr vernachlässigt in seiner Kleidung aus. So sollte die Mutter ihn nicht gehen lassen. Den Leuten geht es doch nicht so schlimm, dass sie nicht sich zu helfen wüssten.«
»Gar nicht«, entgegnete der Major. »Wenn Sie es richtig anfassen, können Sie ganz ordentlich leben. Linotte wohnt auf seinem eigenen Boden, hat einen ergiebigen kleinen Weinberg und ist ein guter Arbeiter und ein braver Mann dazu. Wenn die Frau an ihrer Stelle tut, was der Mann an der seinigen verrichtet, so kann es nicht schlimm um sie stehen. Von den Nachbarskindern sehe ich das saubere Pächterstöchterchen am liebsten.«
»Ja, ja, unsere kleine Amai ist sauber und nett wie kein anderes Kind«, fiel Frau von Lohrmann ein, »doch sie gehört zum Hof. Ich rechnete sie daher nicht mit. Die hat auch die rechte Mutter. Wie hat diese ihre drei Buben musterhaft in Ordnung gehalten, während der arme Lauri immer mit Löchern im Jäckchen und mit zerrissenen Hemdsärmeln herumlaufen muss? Er wäre ein Pracht. Bub, nett wie nur einer, wenn man ihn sauber und ordentlich hielte, so wie Ameisbrüder.« Die Höhe von Chaili war nun erreicht und der Major schlug den Weg ein, der am Ende des Dorfes wieder gegen den See hin und zum grünen Hügel des Drosselhofes zurückführte. Eben war dort durch das offenstehende Hoftor eine Frau eingetreten und ging nun mit eiligen Schritten dem Herrenhause zu.
»Es ist niemand daheim. Die Herrschaften sind spazieren gegangen«, rief ihr eine Stimme vom Pächterhause her zu. »Kann ich etwas bestellen?«
In der Tür ihres Hauses stand Frau Barell, die Pächtersfrau, und wartete auf Antwort. Die Angekommene, die wie die Pächterin aus dem nahen Berner Gebiet stammte und sich darum von jeher als besondere Bekannte der Pächtersfrau gefühlt hatte, kehrte um und blieb nun beim Pächterhaus stehen.
»Ich muss es doch immer schlecht treffen«, sagte sie aufgeregt. »Ich müsste notwendig mit Frau von Lohrmann reden, und jetzt ist sie fort.«
»Eilt es denn so?«, fragte Frau Barell ruhig.
»Freilich eilt es. Sobald sie mir zugesagt hat, gehe ich nach Vivi hinunter und mache heute noch alles ab«, antwortete Frau Linotte.
»Sie hilft doch gewiss, wenn man etwas Rechtes unternehmen will. Das habe ich wenigstens immer von ihr gehört. Sie kennen sie ja am besten.«
»Ich denke, Sie sprechen von Frau von Lohrmann«, sagte Frau Barell gelassen. »Eine bessere Dame als sie gibt es nicht. Sie hilft und steht bei, wo es Not tut, aber unnütz oder wo sie es nicht für gut findet, da hilft sie nicht.«
»Ja, ja, das begreife ich wohl. Allein Sie werden nicht etwa meinen, dass es nur nötig sei, Ihren Kindern durchzuhelfen und anderen nicht«, bemerkte Frau Linotte nun ein wenig gereizt. »Andere können es schließlich auch brauchen.«
»Gerade für die Kinder tut unsere Frau am liebsten etwas und nicht nur für die unseren«, entgegnete Frau Barell in aller Ruhe.
Man sollte nur wissen, wie vielen sie schon durchgeholfen hat. Wo sind Ihre drei Söhne? Gewiss alle schon gut untergebracht? Frau von Lohrmann wird wohl nicht wenig dazu geholfen haben, meinte Frau Linott. Nein, nicht wenig, sondern recht viel, bestätigte ruhig die Nachbarin. Wir wissen auch wohl, was wir ihr und dem Herrn zu verdanken haben. Unser Ältester ist erst 21 Jahre und schon als Pächter auf dem Gute Virginia über Vivis angestellt. Natürlich hat ihm unser Herr dazu verholfen. Der zweite Sohn lernt gründlich die Landwirtschaft auf einem großen Gute in Norddeutschland bei einem Verwandten von Frau von Lohrmann. Sie hat ihn dorthin empfohlen und der dritte Bub, der 17-Jährige, ist bei einem Mechaniker in der Lehre. Er hatte viel Lust zu dem Beruf und der Herr Major sagte, er müsse gleich zu einem guten Meister in die Lehre, das sei die Hauptsache. Dann hat er den Meister selbst gewählt. In Genf ist dieser. Ja, ja, Pächter, Landwirt und Mechaniker, Sie haben es gut genug. Sie sprachen nur, Tischlein deck dich, sagte Frau Linott ein wenig höhnisch. Das kann eben nicht jeder. Das 10-jährige Töchterchen der Frau Barell kam durch den Hof gelaufen. Mutter, die Hühner haben so viele Eier gelegt, ich könnte sie gar nicht zählen. Und sie sind alle so sauber heute, beinahe schneeweiß, rief es in hoher Freude schon von Weitem. »So, das ist ja erfreulich«, entgegnete diese, »aber sage auch zuerst guten Tag, wenn jemand da ist. Sie dürfen es dem Kinde nicht übel nehmen, es hat den Gruß nur aus Freude über den Eiersegen vergessen. Es muss mir eben schon da und dort helfen, und dann hat es Freude, wenn alles im Garten und im Hühnerhof gut gedeiht.« Das Kind kam heran und bot Frau Linott die Hand zum Gruß. Die braunen, dicken Flechten waren ordentlich um des Kindes Kopf gewunden, das einfache Röckchen mit dem hellen rosa Schürzchen, das runde Kindergesicht mit den lachenden Augen, alles sah so frisch und sauber aus, dass Frau Linott in Gedanken Vergleiche mit dem Aussehen ihrer Kinder anstellte. »Ja, das glaube ich wohl«, sagte sie, wie auf die eigenen Gedanken antwortend. »Sie können die Kleine wohl so aufputzen. Sie haben nur noch die eine zu Hause und sonst nicht mehr viel zu tun. Unsere Eins hat es da schon anders. Wenn ich nur an die zwei kleinen Buben denke, was nützt es, diese zu waschen? 10 Minuten später sehen die beiden wieder aus, als seien sie durch den Kamin gekrochen. Da kann man es gerade so gut bleiben lassen. Und wenn ich nur bedenke, was mir Lauri an Jacken zerreißt, jeden Abend streckt er seine 2 Ellenbogen aus den Löchern.« »Warum ist Lauri heute nicht in die Schule gekommen?« fragte das Kind. »Ich wollte ihm etwas Wichtiges mitteilen.«
»Ja, ihr werdet einander Wichtiges zu sagen haben«, warf Frau Linott hin. »Er wird wohl in der Schule gewesen sein, wie alle Tage. Du wirst auch nicht allemal genau wissen, ob er da war oder nicht. Er ist ja gar nicht in deiner Klasse.«
»Doch, freilich, gewiss, das weiß ich allemal«, versicherte das Kind. »Ich warte immer unter dem Nussbaum auf ihn, und wenn er zuerst da ist, wartet er auf mich, und dann gehen wir zusammen weiter.«
»Dort kommen die Herrschaften, jetzt voran. Ich will in das Haus hinübergehen. Sie könnten sonst meinen, wir hätten unnützes Zeug geplaudert«, sagte Frau Linott eilig und lief nach dem Herrschaftshaus hinüber. Frau von Lohrmann hatte sich eben an ihren Arbeitstisch gesetzt, als ihr gemeldet wurde, Frau Linott möchte gern mit ihr sprechen. »Was ist's, Frau Linott?« rief sie gleich darauf der Eintretenden freundlich entgegen. »Die Kinder sind doch alle wohlauf. Es führt sie doch nichts Schlimmes herüber.«
»Nein, danke für die Nachfrage«, antwortete die Frau unterwürfig. »Ich hätte nur eine große Bitte vorzubringen, und weil Sie so gütig sind und helfen, wo es nötig ist, und besonders, wo man etwas um der Kinder willen tun will und gern seine Kräfte auf jede Weise für sie brauchen möchte, darf ich wohl hoffen, dass Sie mir eine Bitte nicht abschlagen. Es kommt doch einer ganzen Haushaltung zugute, die sich immer in Ehren durchgebracht hat und natürlich auch gern alles tut, um weiter in Ehren zu bestehen. Obgleich 6 Kinder da sind und größer werden und man doch jedes gern mit Anstand aufzieht und keine Arbeit scheut, wenn sie auch noch so anstrengend ist und einen von früh bis spät auf den Beinen hält. Na, wann kommt denn die Bitte unterbrach die Dame etwas ungeduldig die fortfließende Rede.
»Ja, dass ich es kurz mache«, fuhr Frau Linotte fort, »will ich nur gleich mit Ihrer Erlaubnis sagen, worum es geht. Es ist in Vivis unten in einem Geschäft eine offene Stelle, die etwas Schönes einbrächte, und ich könnte sie erhalten, weil ein Verwandter dort ein Wort zu sagen hat und weiß, dass ich es mir angelegen sein ließe, die Stelle gut zu versehen. Es passte gerade so gut, weil ich am Abend immer wieder bei Zeiten heimkehren könnte, da ist es nicht so weit. Ich könnte dann noch alles im Hause für den nächsten Tag ordnen, und so fehlt mir nichts als ein Petroleumherd. Ein solcher wäre mir sehr willkommen, weil Lauri nicht mit den Pfannen hantieren kann und zum Mittag doch etwas für den Vater und die Kinder gekocht werden muss. Da könnte dann Lauri mit Mehl und Milchspeisen gut fertig werden, und ich hätte derweil eine gute Einnahme. Auch könnte ich Ihnen in kurzer Zeit zurückzahlen, was ich schuldig wäre, wenn Sie mir gütigst zu dem Petroleumherd verhelfen wollten, da der Kauf meine Kräfte übersteigt.
Und ich soll also dazu verhelfen, dass Lauri sich und den anderen Kleinen das Haus über dem Kopf in Brand steckt, während Sie und der Mann draußen sind, bemerkte Frau von Lohrmann trocken.
»Nein, nein, das dürfen Sie nicht denken«, wehrte Frau Linotte, die eine solche Möglichkeit kaum begriff, ab.
»Ich habe gut für alles gesorgt. Die alte Witwe Brisi wohnt ja neben uns im Haus, und die Frau will immer zusehen, dass Lauri gerade dann sein Essen kocht, wenn sie das ihrige bereitet. Wir haben dieselbe Küche.«
»So, und wer flickt dann alle die Löcher und Risse, die den Tag über von den Sechsen unfehlbar gemacht werden?« »Für Sie wird am späten Abend kaum mehr Zeit und Lust da sein, noch ans Flicken zu gehen.«
»Ja, das ist nun auch nicht mehr wie früher, das wissen Sie wohl. Man bekommt jetzt die fertigen Sachen im Laden dreimal schöner, als man sie früher kaufen konnte«, erwiderte Frau Linotte geläufig. »Und die Zeit, die man zum Flicken braucht, bringt einem jetzt das Doppelte ein, wenn man eine Stellung hat.«
»Will es Ihr Mann, dass Sie diesem Verdienst außer dem Hause nachgehen?« fragte die Hausfrau kurz.
»Nein, nein, der nicht«, entgegnete Frau Linotte. »Er ist ja der beste Mann von der Welt und brav und arbeitsam wie nur einer, aber er ist noch einer von den Alten und hat keine Ahnung, dass eine Hausfrau so mehr einbringen kann. Er meint, wenn ich einen notwendigen Gang zu tun habe und die Kinder allein daheim lasse, dann springe gleich eins ins Feuer und das andere ins Wasser. Das ist ja Unsinn. Das Kleinste ist bald 4 Jahre alt und weiß sich bereits gut zu helfen. Und die anderen, die noch nicht in die Schule gehen, können es auch bewachen. Und die 3 Älteren kommen ja früh am Abend aus der Schule. Die sind groß genug, die Kleineren in Ordnung zu halten. Es muss eben jemand den Mut haben, die Sache in die Hand zu nehmen. Den Willen, vorwärts zu kommen, habe ich schon, nur ein wenig Nachhilfe muss ich noch haben. Gerade für meinen Mann wäre es mir besonders recht, wenn Sie mir beistehen wollten. Mein Mann sähe dann gleich ein, dass die Sache gut und nützlich ist, und der Gewinn davon käme uns so zustatten, dass wir in einem halben Jahr mehr vorwärts kämen als sonst in 6.
Frau Linotte, »sind Sie in einer Bedrängnis? Haben Sie irgendwelche Verluste gehabt?« erkundigte sich die Hausfrau. »Sagen Sie mir das klar und einfach. Es kann jedem so etwas passieren. Ich glaubte, es ginge Ihnen gut und Sie könnten zufrieden und ohne Sorgen auf Ihrem eigenen Boden leben.«
»Ja, ja, so ist es wohl und ich weiß auch von keinem besonderen Übelstand, aber man will doch vorwärts kommen«, entgegnete Frau Linotte eifrig. »Man will doch auch für sich und seine Kinder etwas für die Zukunft erlangen, damit man sich auch einmal bessere Tage machen kann, wie andere Leute auch. Das können Sie doch sicher begreifen, und Sie helfen mir gewiss dazu, dass ich diesen Posten übernehmen kann, der uns um vieles vorwärts helfen könnte.«
»So meinen Sie? Wissen Sie, Frau Linotte, was ich von Ihrer Sache denke, ist, dass Sie auf dem Weg, den Sie einschlagen wollen, für die Zukunft und schon für die Gegenwart erlangen werden, was Ihnen Leid und keine Freude bringen wird«, entgegnete Frau von Lohrmann lebhaft. »Was soll aus Ihren Kindern werden, wenn Sie den ganzen Tag fort sind und kein Mensch nach Ihnen sieht? Ihr Lauri läuft jetzt schon so verwildert herum, dass es mir Leid um den Jungen tut.
Zur Schulzeit fährt er unten auf dem See herum, wer weiß, mit was für Leuten. Er sieht zerrissen und unordentlich aus und könnte doch ganz anders aussehen, wenn eine Mutter ihre Augen ein wenig auf ihn richten wollte. Was haben Sie an Lauri für einen netten Buben? Es ist schon der Mühe wert, dass Sie nach ihm sehen, damit er so kindlich und offen bleibt, wie er jetzt ist und nicht unter schlimmen Einfluss gerät. Wie wollen Sie aber verhindern, dass der aufgeweckte Junge in schlechte Gesellschaft gerät, wenn niemand weiß, wo er hinläuft und wie er seine Zeit zubringt? Und dieser Lauri, der nicht mehr als 11 Jahre alt ist, soll der Hüter von 5 jüngeren Geschwistern werden, die alle gerade in dem Alter sind, in dem Kinder mancherlei Unheil anrichten? Dazu soll er noch an einem recht gefährlichen Petroleumherd Koch im Hause sein? Nein, Frau Linott, dazu biete ich meine Hand nicht. Keine vernünftige Mutter und keine, die ihre Kinder lieb hat, wird so etwas unternehmen wollen, wenn nicht die äußerste Not sie dazu zwingt. Das ist bei Ihnen nicht der Fall. Sollten Sie Arbeit ins Haus wünschen, so werde ich gern tun, was ich kann, um Ihnen solche zu verschaffen. Die Petroleumangelegenheit aber unterstütze ich mit keinem Pfennig. Das können Sie Ihrem Mann von mir sagen und noch dazu, dass ich froh sein will für ihn und Sie und am meisten für die Kinder, wenn er Sie hindert, Ihren Plan auszuführen, bis Ihr Jüngstes noch ein paar Jahre älter ist, als Ihr Ältester jetzt zählt. Frau Linott schaute nicht mehr so unterwürfig drein wie bei Beginn des Gesprächs. Der verhaltene Zorn blitzte aus ihren Augen.
»Ich begreife schon, dass die gnädige Frau nicht weiß, wie es ist, wenn man auch gern vorwärts käme und es hätte wie andere«, sagte sie spitz. »Ich hätte jedoch geglaubt, sie würde etwas für unsere Kinder tun wollen und wie sie ja auch für andere Kinder vieles tut.«
Jetzt fühlte Frau Linott aber, dass sie genug gesprochen hatte. Frau von Lohrmann sagte kein Wort mehr. Sie deutete nur mit einer Handbewegung an, dass Frau Linott entlassen sei, was diese denn auch verstand und sie veranlasste, sich zu verabschieden.